RBB Kultur.
Berlinale Spezial.
Und da blicken wir jetzt zunächst mal wieder auf den Wettbewerb. Heute startet im Wettbewerb Berlin-Alexanderplatz. Wohl über keinen Wettbewerbsfilm ist im Vorfeld so viel gesprochen worden wie über diesen Film. Kein Wunder, denn da gibt es ja schließlich diese lange Traditionslinie von Alfred Döblins monumentalem Roman über eine frühe Verfilmung aus dem Jahre 1931, über unzählige Theateradaptionen bis natürlich hin auch zu der legendären Fernsehfassung von Rainer Werner Fassbinder. Nun hat sich der deutsch-afghanische Regisseur Burhan Kobani den Alexanderplatz nochmal vorgenommen. In unserem Wettbewerbsstudio, nicht in unserem Wettbewerb, sondern in unserem Berlinale-Studio ist unser Wettbewerbskritiker Carsten Bayer. Herr Bayer, aus welchem Blickwinkel hat sich Burhan Kobani diesem Roman, diesem Döblin-Roman genähert? Wie sieht der Franz Bieberkopf heute aus?
Ja, Franz Bieberkopf im Jahr 2020, der ist schwarz, heißt eigentlich Francis und kommt aus Ghana. Beim Weg über das Mittelmeer hat er seine Frau verloren und hofft eben nun auf einen Neubeginn in Berlin. Das ist im Grunde der zentrale Clou dieser Neuverfilmung. Und daraus folgt dann eben auch der Blickwinkel, den Burhan Kobani gewählt hat. Für ihn gab es zwei Gründe, diesen Film zu machen. Das hat er in der Pressekonferenz nach dem Film gesagt. Zum einen sei Berlin-Alexanderplatz sein Lebensroman, der ihn also schon seit seiner Schulzeit beschäftigt. Und zum anderen wollte er schon immer mal einen Film über die schwarzen Drogendealer in der Hasenheide machen. Der Park liegt nämlich unmittelbar in seiner Nachbarschaft. Und da hat er sich gedacht, wenn ich einen Film über einen schwarzen Dealer in Neukölln mache, dann interessiert das vermutlich kaum jemanden. Aber wenn dieser Drogendealer Franz Bieberkopf heißt, dann müssen die Leute hinschauen.
Hat Kobani damit die ganze Geschichte auf den Kopf gestellt oder gibt es da noch was von Döblins Roman?
Da steckt eigentlich noch sehr viel drin. Im Grunde alle wichtigen Handlungselemente sind drin. Burhan Kobani hat die Geschichte auf 5 Kapitel und einen Epilog verteilt. Also wir sehen Franz, oder besser gesagt Francis, wie er versucht, ein guter und anständiger Mensch zu sein, wie er feststellt, dass das gar nicht so einfach ist, ohne Pass und ohne Arbeitserlaubnis, wie er dreimal fällt und immer wieder aufsteht und wie er dabei die unterschiedlichsten Menschen kennenlernt, die wir eben auch aus dem Roman kennen, den diabolischen Reinhold, die mysteriöse Eva und den Gangsterboss Pumps und natürlich Mieze, die junge Prostituierte, die sich in ihn verliebt und die seine große Hoffnung darstellt, dem kriminellen Umfeld zu entkommen. Aber wer den Roman gelesen hat, der weiß, ein Franz Bieberkopf hat eigentlich gar keine Chance, gut zu sein in einer schlechten Welt. Das funktioniert einfach nicht.
Nun gibt es ja die legendäre Fernsehfassung des Romans von Rainer Werner Fassbinder. Einigen wird sie im Kopf sein, wahrscheinlich auch Burhan Kobani. Hat das geschafft, sich von diesem Vorbild zu befreien?
Ja, das ist natürlich gar nicht so einfach, denn schließlich ist Fassbinder ja einer der Säulenheiligen des deutschen Kinos und gerade sein Alexanderplatz hat viel zu dem Ruhm beigetragen. Es gibt eine Szene ganz am Ende des Films, da zitiert Kobani Fassbinder. Das ist gewissermaßen seine Verbeugung vor dem großen Vorbild. Ansonsten hat er aber doch vieles anders gemacht. Es ist eben nicht das Berlin der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, das er zeigt, sondern ein Gangster-Berlin von heute. Viele Szenen spielen in der Hasenheide, in der dortigen Dealer-Szene. Es gibt aber auch mondäne Partys in einem Luxusbordell. Kobani hat natürlich auch am Alexanderplatz selbst gedreht, in der JVA in Tegel und in einigen anderen Orten, die man ebenfalls wiedererkennt. Also es ist so eine Mischung aus Realität und einer theatralischen Fiktion, die nicht immer funktioniert. Manches ist auch ein bisschen zu dick aufgetragen, aber immerhin hat er eben nicht versucht, Fassbinder zu kopieren.
Kommen wir zu den Schauspielern. Werke Bongoe, ein Schauspieler aus Guinea-Bissau, spielt den Franz Bieberkopf, Jella Haase, bekannt aus den Fuck You Goethe-Filmen, die spielt die Mieze. Wie machen die beiden ihre Sache?
Ja, auch da gibt's Licht und Schatten. Also Wecket Bongoe hat mir gut gefallen. Er hat eine sehr starke körperliche Präsenz, die gut zu Franz Bieberkopf passt. So eine Mischung aus Kraft und Gefühl. Jella Haase dagegen fand ich eher blass, so wie überhaupt die meisten Frauen in diesem Film eigentlich eher Subjekt als handelndes Objekt sind. Und die heimliche Hauptrolle, die hat eigentlich Albert Schuch, der eben den Reinhold spielt, so als eine Mischung aus Dämon und Demagoge. Er gibt vor, Franz Freund zu sein und ihm helfen zu wollen, aber eigentlich versucht er immer nur, ihn zu korrumpieren und ihn dann letztendlich ins Verderben zu stürzen. Und wie Albrecht Schuch das spielt, das ist zunächst durchaus beeindruckend mit schiefgelegtem Kopf und heller Kopfstimme. Aber auf die Dauer von 3 Stunden ist es dann doch ein bisschen dick aufgetragen. Also da wäre weniger am Ende mehr gewesen.
Sie haben gerade die 3 Stunden angesprochen, die der Film dauert. Wie lautet Ihr Fazit? Lohnen sich diese 3 Stunden oder vielleicht doch lieber nochmal die alte Fassbinder-Fassung gucken?
Naja, der Vergleich mit Fassbinder, der ist natürlich gemein, der legt die Latte doch wirklich sehr hoch. Aber wenn man das mal außen vor lässt, dann hat Burhan Kobanis Version durchaus ihre Berechtigung. Klar, es gibt ein paar Schwächen, die habe ich angesprochen. Auch die Musik ist relativ anstrengend. An einigen Stellen hätte man die Geschichte auch ein bisschen kürzen können. Aber diese Herangehensweise zu sagen, die Biberköpfe von heute, das sind die Geflüchteten, das macht für mich absolut Sinn. Es gibt eine Schlüsselszene, da sagt Franz zu seinen Dealer-Kollegen, ich will nicht nur ein Bett und ein Butterbrot, sondern ich möchte mehr von meinem Leben. Und dieser Ansatz, dass es eben zur Menschenwürde gehört, nicht nur gut zu sein, sondern auch gut zu leben, das ist im Grunde die zentrale Aussage des Films und darüber lohnt es sich durchaus auch mal nachzudenken.
Unser Filmkritiker Carsten Beyer über den deutschen Wettbewerbsbeitrag Berlin-Alexanderplatz von Regisseur Burhan Kobani. Vielen Dank. Diese Kritik und die Kritiken überhaupt zu unserem Wettbewerbsfilm können Sie übrigens gerne auch nochmal nachlesen auf unserer Webseite im Internet unter rbbkultur.de. Chile despertó, Chile ist aufgewacht, das rufen Demonstranten zu Zehntausenden auf den Straßen von Chile. Seit Oktober erschüttern dort große Demonstrationen und Gewalt das einstige Musterland dieser lateinamerikanischen Region. Chile ist ein Land in Aufruhr. Zugleich ist Chile, das stand schon länger fest, Schwerpunktland beim diesjährigen European Film Market der Biennale. Also Schwerpunktland beim Filmmarkt, dort wo mit Filmen und Filmprojekten Geschäfte gemacht werden. Mein Kollege Holger Zimmer hat den chilenischen Auftritt auf der Berlinale seit Beginn des Festivals begleitet und ist nun in unserem Berlinale-Studio. Herr Zimmer, wie spiegelt sich die aktuelle chilenische Lage hier in Berlin wider?
Ja, es kam auch hier zu konkreten Protesten. Im Gropiusbau, wo eben sonst eher die Geschäfte gemacht werden, hatten Aktivisten ein Plakat entrollt mit dem Slogan, der chilenische Staat foltert und tötet sein Volk. Dazu wurden Flugblätter verteilt und auch die Filmemacher selbst, die also nach Berlin gekommen sind aus Chile, haben sich bemerkbar gemacht. Als sie ein offizielles Foto machen sollten und dazu posieren sollten, fingen viele einfach an zu singen. Sie sangen also, das Volk geht auf die Straßen und fragt nach Respekt. Und einige hielten sich auch mit der Hand ein Auge zu. Und diese starke Geste hat mit der Polizeigewalt gegen die Demonstranten zu tun. Rund 400 Demonstranten sollen bisher Augenverletzungen erlitten oder auch sogar ihr Augenlicht ganz verloren haben, oft durch gezielte Schüsse. Also das Land ist wirklich in Aufruhr und das ist hier in Berlin deutlich zu sehen.
Wie gehen die chilenischen Filme bei der Berlinale mit dieser aktuellen Situation um?
Es sind insgesamt wenig Filme vertreten aus dem Land und die, die dabei sind, können natürlich die aktuelle Situation noch nicht reflektieren. Aber die Filmtradition, die sei doch explizit politisch, sagt etwa Rocío Jadue, Produzentin aus Chile.
Wir haben eine politisch und sozial engagierte Kinotradition, zum Beispiel Filme wie Der Club über Missbrauchsfälle der Kirche. Wir schauen nicht weg. Wir versuchen der Welt zu zeigen, was hier passiert, um die Kultur und Gesellschaft zu verstehen.
Also die Unruhen zu Hause bewegen die Filmemacher auch hier in Berlin wirklich sehr, meint auch Produzentin Jennifer Fassiani.
Der erste Eindruck auf uns Filmschaffende ist erstmal ein Schock. Man versucht zu verstehen, was eigentlich in unserem Lande passiert. Anfangs hatte ich Angst, auf die Straße zu gehen, wegen der Repressionen. Und jetzt überlegen wir, wie man helfen kann. Wir als Filmemacher müssen Wege finden, wie wir das tun können. Das ist unser Job.
Die chilenische Filmproduzentin Jennifer Fassiani. Was sind denn die Ursachen der Proteste in Chile?
Der Auslöser war einfach eine Erhöhung der Metropreise. Da haben also Schüler und Studenten protestiert. Aber jetzt ist es wirklich eine Massenbewegung. Ende Oktober etwa waren 1,2 Millionen Menschen auf den Straßen. Es geht also lang nicht nur um eine Preiserhöhung. Es geht um systematische Ungleichheit im Land, fehlende öffentliche Bildung, keine Kranken- und Rentenversicherung. Und Produzent Alejandro Ugarte wird ganz deutlich.
We have a big problem with the political class because are so corrupted.
Das Problem ist, unsere politische Klasse ist zutiefst korrupt. Fünf oder sechs Familien kontrollieren das ganze politische Spektrum, von links bis rechts. Das ist nicht neu. Die Probleme reichen Jahrhunderte zurück. Und in den 70er Jahren wurde das heutige neoliberale System installiert und wir müssen das ändern.
Also die Verfassung zum Beispiel ist in weiten Teilen dieselbe wie noch unter der Pinochet-Diktatur. Aber durch öffentlichen Druck jetzt hat der Präsident Sebastián Piñera ein Referendum über die Verfassung angekündigt. Also es ist etwas in Bewegung und die Proteste halten an.
Inzwischen wurde ja auch ein öffentlicher Protestbrief einer chilenischen Filmemacherin bekannt, die nicht nach Berlin gekommen ist, ganz bewusst nicht nach Berlin gekommen ist. Was hat es damit auf sich?
Ja, der Brief ist von Isabel Orellana und sie ruft dazu auf, diese Stellung im Fokus der Berlinale auch wirklich zu nutzen. Und das hat doch unter den Filmemachern eine Resonanz gefunden. Eine Regisseurin etwa hat mir gesagt, klar, das ist schon komisch, wir stellen uns hier als tolles Land mit tollen Künstlern dar, aber die Wahrheit ist wirklich eine andere, die Budgets sind zu klein und was eben auf den Straßen passiert. Und da hat sich dann auch jetzt der Filmmarkt nochmal zu Wort gemeldet. Also es gab ein Statement, ein offizielles vom Direktor des Filmmarkts. Ich zitiere mal Auszüge. Als Filmmarkt haben wir die Möglichkeit, kreative Projekte zu unterstützen, sodass diese als Filme die aktuelle Situation des Landes zeigen. Filme können so zu machtvollen Werkzeugen gegen die erlebten Unterdrückungen werden. Also das ist schon so, dass sie sagen, das bringt trotzdem was, dass die Leute hier sind. Und zwar haben sich einige Filmemacher, mit denen ich gesprochen habe, doch deutlichere Worte gewünscht, aber viele nutzen auch die Chance, hier offen über die Zustände zu Hause zu reden und auch aktiv zu werden. Denn die aktuellen Statistiken sind wirklich erschreckend. 28.000 Menschen verhaftet, etwa 4.000 Verletzte, 30 Tote mittlerweile. Und Filmemacher sind im Moment also mit Teams und Kameras auf der Straße, begleiten die Prozesse und arbeiten unter anderem auch dann an öffentlichen Kampagnen für die neue Verfassung. Und ich war heute eben noch bei einer Veranstaltung von Dokumentarfilmern und habe mit Hernan Cafiero gesprochen. Der hat mir von einer neuen Serie erzählt. Also er sagte wirklich, die Filmemacher hätten gerade jetzt eine Verantwortung gegenüber der Geschichte. Und der hatte ja für seine Filme über Menschenrechtsverletzungen während der Diktatur einen Emmy gewonnen. Und sein neues Projekt greift nun die aktuellen Menschenrechtsverletzungen auf. Also eine enorme Verantwortung.
Holger Zimmer über das Filmland Chile unter dem Eindruck der aktuellen politischen Krisensituation dort. Vielen Dank.
RBB Kultur.
Und jetzt zum Abschluss unseres Berlinale Spezial wieder ein Berlinale Splitter. Beobachtungen, Töne und Gedanken rund ums Festival von und mit Franziska Walser.
Die 70. Berlinale schafft geografische Verunsicherung. Der Film Berlin-Alexanderplatz hat Premiere am Potsdamer Platz. Dafür liegt die Perspektive des deutschen Films seit diesem Jahr im Osten, im Kino International, als Folge der Sinistar-Schließung. Was die Berlinale-Leiterin Mariette Rissenbeck zu einer etwas kryptischen Wegbeschreibung inspirierte.
Also ich sage immer zweimal stark West, zweimal stark Ost und gut in der Mitte.
Das Kinosterben der einen ist die Stadtrundfahrt der anderen. Weil wir aber alle Gewohnheitsbären sind, wurde schon auf der Pressekonferenz rumgenörgelt. Nach dem Motto, wer A wie Alexanderplatz sagt, muss auch B wie BVG sagen.
In den 90er Jahren hatten wir immer noch so eine kleine BVG-Freifahrtskarte mit an unserer Akkreditierung. Die wurde dann abgeschafft in dem Jahr, als es hieß, wir ziehen jetzt am Potsdamer Platz, wo natürlich alles ganz nah beieinander ist. Und die Frage ist, werden Sie in diesem ja uns überraschen, dass wir das wieder haben.
Ein fantastischer Vorschlag. Genau wie die Idee, den Festivalbesuchern kleine Klebezettel in die Hand zu drücken, die sie dann samt ihrer Veränderungswünsche an eine der Sperrholzwände in den Potsdamer Platzarkaden kleben können. Schwarmintelligenz in Neonfarben. Ticketpreise zurück auf das Niveau von 2015 steht da zum Beispiel. Oder Johnny Depp muss jedes Jahr eingeladen werden. Herzchen. Und besonders schön, BärInnen zurück auf die Plakate mit Gender-Sternchen. Im Gegenzug erklären wir Berliner den Besuchern gerne unsere lokalen Bräuche, wie der Schauspieler Michel Maticewicz auf der Pressekonferenz zu dem Panoramafilm Exil.
Und ich wollte wissen, was heißt dieses Verb ab und zu Berlinere ich?
Ja, Berlinern wäre jetzt, wenn ich zum Beispiel so rede, das ist Berlinern. Berlinern, naja, so die Art von Dialekt. Berlinern ist einfach nur ein Dialekt. Aber ich kann auch machen, natürlich mit einer anderen Balkanakzent. Kann ich auch so sprechen, wenn Sie möchten?
Wie es euch gefällt, liebe Filmschaffende, da ist der Berliner Profi. Und von dem Berlinale Hausregisseur Christian Petzold lassen wir uns sogar zärtlich verunglimpfen.
Diese Liebe zu der Stadt kommt nicht von selber. Die Leute sind sehr unfreundlich hier. Die Fußballvereine sind grauenhaft, also bis auf Union, das ist aber Köpenick. Ja. Es ist sehr schwer, Berlin zu lieben, aber die Arbeit macht Spaß.
Lieben und lernen mit Undine, der Berliner Meerjungfrau. Der Name der Stadt, erfährt man im Film, hat nichts mit dem Berlinale Bär zu tun, sondern mit Brr, dem slawischen Wort für Sumpf. Auch Berlin-Alexanderplatz überrascht mit Heimat und Sachkunde im Kinosaal. Oder hätten Sie gewusst, dass die Dealer in der Hasenheide einen Hipster-Zuschlag verlangen? Also munter weiter im Berlinale-Alphabet. C wie Corona lassen wir mal aus. Es folgt D wie Dau, ein Film über ein Projekt, das 2018 rund um den Festungsgraben die Mauer wieder aufbauen wollte. Aber das ging dann selbst den Berlinern zu weit.
Beobachtungen von Franziska Walser rund um Berlin bei der Berlinale. Das war unser Berlinale-Spezial für heute.